Ey, danke, dass ihr mitgemacht habt. Und Nelly, vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Indien war eine besondere Zeit. In vielerlei Hinsicht, ja. Ich hatte kurz auf dem Herzen was noch was anderes zu teilen und dann sage ich euch, was ich denke, was für heute dran ist. Aber wir hatten in der Jugend ein cooles Erlebnis. Und ist Steffi hier? Sehe ich nicht. Falls du hier bist und ich nicht gesehen habe, sorry. Also, wo? Da. Ah, ist okay, wenn ich die Story erzähle? Oder willst du sie selbst erzählen? Okay, dann erzähle ich sie. Also, ich mache mich ein bisschen verletzlich von euch. Also, für mich ist momentan so, seit längerer Zeit spüre ich Gott nicht sonderlich viel. Und deswegen macht einen das umso sensibler, auf alles zu reagieren, was man so ein kleines bisschen nur fühlt, ne? Und wahrnimmt. Auf jeden Fall haben wir Lobpreis gemacht. Wir waren drei Leute. Da vorne stand eine Person, hier stand eine Person und ungefähr so 2 Meter neben mir stand jemand. Und kurz bevor wir fertig sind, habe ich das Gefühl, wie jemand so den hier macht, ne? So meinen Rücken berührt, aber so mehr so mein T-Shirt, aber schon, ne? Und dann dachte ich, irgendjemand will mir irgendwas sagen, drehe mich um und gucke, die Person neben mir steht so 2 Meter weit weg. Also entweder hat sie mich getreten ganz schnell oder gibt es keine Erklärung dafür. Dachte ich, naja, Sachen passieren. Und genau, dann ging es um Predigt. Und dann dachte ich, komm, wir probieren das einfach mal aus. Dann habe ich gefragt, ob irgendjemand im Raum Rückenschmerzen hier in der linken Seite hatte. War links, oder? War das links, Steffi? Ja, war links, genau. Und es hat auf Steffi zugetroffen. Und da haben wir für sie gebetet. Und sie hat mir am Ende geschrieben, alle Schmerzen waren komplett weg. Und genau, Gott die Ehre dafür. Und warum sage ich das? Ich will einfach nur immer wieder unsere Herzen füllen mit Zeugnissen, dass Gott tatsächlich real ist und Wunder tut. Ja, unser Jesus ist nicht tot, er ist nicht im Grab geblieben. Die Bibel sagt sogar, wenn Jesus im Grab geblieben wäre, würde alles, woran wir glauben, gar keinen Sinn machen. Sondern er musste auferstehen, damit der Glaube, an den wir haben, überhaupt die Kraft hat, die er hat. Ja? Und deswegen, weil er auferstanden ist, gebührt ihm der Name über allen anderen Namen. Und ich wollte kurz 2 Eindrücke mit euch teilen. Die erste ist, gibt es Menschen hier im Raum, ich hatte das Gefühl, es waren maximal 5, die aktuell unter chronischem Husten leiden, der hört nicht auf, seit Wochen. Könnt ihr aufstehen, ist das okay für euch? Doch mehr als 5, glaube ich. Okay. Bitte nicht vormachen, ja. Okay, können die Leute drumherum einmal ihre Hände auf die Leute legen? Betet einfach, dass der Husten verschwindet. Ja. Dort hinten steht noch jemand. Da steht auch noch jemand. Genau, wäre cool, wenn überall jemand steht. Genau, legt eure Hände einfach auf, fangt an zu beten, befiehlt dem Husten zu gehen. Danke, Jesus, für vollständige Heilung. Danke, für dass dieser Husten geht in deinem Namen. Danke für Heilung in dir, Jesus, dass wir geheilt sind durch deine Striemen, wie Jesaja das sagt. Danke für vollständige Heilung. Ja, wir befehlen allem Husten jetzt zu gehen. Danke für eine freie Lunge. Danke für, dass die Bronchien sich wieder ganz, dass sie befreit sind, dass da nichts sich ablagert, sondern alles frei ist, dass wir wieder normal atmen können. Ganz besonders danke wieder für tiefen Schlaf, dass ihr Schlaf zurückkehrt, sie wieder tief und fest schlafen können. Ja, in deinem Namen, Jesus. Amen. Falls ihr den Gottesdienst über nicht gehustet habt, nehmen wir das als Zeichen, okay? Ja. Okay. Das war's auch schon. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt mir gerne auf Philipper 4, genau, ab Vers 6 und 7. Ich werde heute etwas machen, das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Und zwar machen wir heute eine reine Bibelarbeit. Ist das okay für euch? Weil ich glaube, das Wort Gottes ist kraftvoller als alles, was ich sagen könnte. Und besser ist, dass das, was ich sage, übereinstimmt mit dem, was da steht. Amen? Ja, besser ist das für mich. Ja. Okay, genau, Philipper 4, 6 und 7. Ich lese das einmal vor und dann gehen wir da rein. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Hi, mein Schatz. Hi. Okay. Ich möchte mit euch heute in genau diese Bibelstelle reingehen, weil, wer von euch nimmt das auch so wahr, dass wir aktuell in einer Zeit leben, wo es so wirkt, als würde der Teufel sein Bestes geben, so viel Drama wie nur möglich zu machen, damit immer mehr Menschen ihren Blick weg von Jesus und dem Kreuz hin zu dem richten, was er gerade tut. Und es geht noch nicht mal darum, dass du dich von Gott abwendest und plötzlich Satanist wirst, sondern es geht einfach darum, was dein Fokus macht. Ich finde, die Nachrichten sind ein gutes Beispiel dafür. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Nachrichten gehört habe und da war so eine Nachricht, wo ich dachte, boah, mega, richtig schön, was Gutes. Sondern es ist ja meistens eher so schlimm, schlimmer, am schlimmsten und dann auch ein bisschen Trash-Talk. Und ich weiß nicht, ich nehme das so wahr, dass der Feind echt sein Bestes gibt, richtig viel. Und ich finde, das Wort ist eigentlich am besten dafür, Drama macht. Weil Drama ist so, du willst nicht hingucken, aber du musst, wisst ihr? So, wenn da irgendwo Drama ist, draußen irgendjemand schreit rum oder so, auch wenn dich das überhaupt nicht interessiert, worum es geht, jeder guckt da kurz hin, richtig? Ja, seid ihr auch so? Und ich glaube, das hat so seine Bewandtnis, weil Lautstärke uns häufig suggeriert, dass das, was gesagt wird oder gemacht wird, wichtig ist. Und dass Lautstärke und Drama uns häufig das Gefühl geben, dass das, was passiert, nicht nur wichtig ist, sondern vielleicht sogar wahr ist. Und ich nehme das so wahr, dass der Teufel echt dabei ist, viel, viel Drama zu machen. Ist egal, also wir müssen ja nicht mal Fass aufmachen, es sind viel zu viele Fässer. Ihr wisst wahrscheinlich selbst, was das für euch ist. Du kannst momentan überall anders hingucken und gefühlt gibt es genug Löcher zu stopfen, gefühlt gibt es genug Sachen wieder aufzubauen, Sachen zu reparieren, Sachen, die du dich Sorgen machen könntest. Und dann gibt es noch Jesus. Und ich möchte heute darüber reden, wie wir es hinkriegen können, dass unser Herz in all dem Drama niemals seinen Fokus verliert. Okay? Also, lasst eure Bibel gerne aufgeschlagen. Ich lese die ganze Zeit nach Elberfeld und wir gehen heute echt, wir gehen Wort für Wort, Vers für Vers einfach durch diese Zeilen durch. Und ich versuche ein bisschen zu teilen, was ich denke, was wichtig ist. Also, der Vers fing an mit, seid um nichts besorgt. Sagt man nichts? Nichts, ein komisches deutsches Wort, nichts, genau. Matthäus 6 formuliert das, Jesus ganz stark sagt immer wieder, hey, macht euch keine Sorgen, was ihr anziehen sollt, macht euch keine Sorgen um euer Essen, macht euch keine Sorgen um gar nichts. Und es geht, also fast das ganze Kapitel 6 geht darum, dass er sagt, macht euch keine Sorgen. Weil, folgendes, ich glaube, Sorgen sind nichts anderes wie eine Zukunft ohne Gott. Sorgen ist ungefähr so, als würdest du eine mathematische Gleichung aufstellen und innerhalb dieser Gleichung fehlt die Variable Gott. Und nicht nur die Variable Gott, sondern es fehlt der Gott, der sein Leben für dich gegeben hat und dich mehr liebt als alles andere. Das ist für mich die grobe Definition von Sorgen. Es ist eine Zukunft, sich auszumalen, in der Gott entweder eine sehr untergeordnete Rolle spielt oder gar nicht drin vorkommt. Und ich glaube darüber hinaus, dass eigentlich Sorgen eine gute Sache haben, weil jede Sorge im Grunde genommen eine Einladung ist, dass du Gott in deinem Leben nochmal anders als Versorger erleben kannst. Richtig? Es ist egal, welche Sorgen du nimmst. Es kann finanziell sein, das ist das Offensichtlichste, glaube ich, aber es kann eine Sorge sein, ja, das Gefühl hast, ich kriege meinen Durchbruch nicht. Es kann die Sorge sein, was passiert morgen. Es kann die Sorge sein, was passiert generell mit dieser Welt. Was ist es mit Familienangehörigen, die Gott noch nicht kennen. Es ist völlig egal, nimm irgendeine Sorge. Ich glaube, jede Sorge ist eigentlich eine Einladung, dass du entscheidest, erstens, wer dein Gott ist und zweitens, ob er dein Versorger sein darf. Und du entscheidest jedes Mal, was du wählst. Und deswegen ist die Bibel so klar, wenn sie sagt, seid um nichts besorgt, weil im Grunde genommen du Gott ausklammerst, sagst, ich sehe mich allein mit diesem Problem und ich versuche mich da durchzukämpfen. Und dann ist das logische Resultat Sorgen. Weil du hast ein paar Fähigkeiten, die mögen heftig sein, vielleicht bist du begabter als andere, aber irgendwann kommt jeder von uns an seine Grenzen. Und deswegen, Sorgen sind nichts anderes wie eine Zukunft ohne Gott. Also seid um nichts besorgt. Sondern, heißt es danach, in allem, sagt mal allem, sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das Wort allem bedeutet im Hebräischen, Griechischen und Lateinischen übrigens allem, ne, für die sich gefragt haben. Und Hebräer 4 formuliert das richtig schön. Hebräer 4, ganz kurz, geht es darum, dass Jesus unser Hohepriester ist, der in allem uns gleich war, der alles erlebt hat, was wir auch erlebt haben, nur dass er nicht gesündigt hat. Und dass er deswegen so ein guter Hohepriester ist, weil er uns verstehen kann und weil wir mit Freimütigkeit vor ihn kommen können, weil er weiß, wie es uns geht. Das heißt, wenn hier steht, sondern in allem, bedeutet das wirklich, es gibt keine Situation, die für Gott ein Ausschlusskriterium ist, dass du nicht vor ihn kommen könntest. Selbst, und das will ich echt nochmal sagen, selbst wenn du aktuell an Gott selbst zweifelst. Das Gefährlichste, was du tun kannst, und ich glaube, wir gehen alle durch Zeiten, wo wir manchmal an Gott zweifeln, an Wesenszügen von ihm oder seiner generellen Existenz. Das Schlimmste, was du tun kannst in solchen Zeiten, ist, woanders nach Antworten zu schauen als bei ihm selbst. Weil du kannst Gott nicht außerhalb von Gott finden. Ja? Du kannst Jesus nur da finden, wo er auch ist. Das heißt, du musst ihn suchen. Und es gibt nichts, keinen Umstand jetzt gerade, in dem du sein könntest, keine Sorge, keine Sache, die dich bedrückt, die irgendwie ein Ausschlusskriterium ist, damit nicht zu Gott zu kommen. Genauso, in allem sollen wir durch Gebet und Flehen mit Danksagung zu ihm kommen. Ich glaube, Gebet wird häufig irgendwie falsch definiert, weil Gebet häufig dieses Ding ist, wo ich das Gefühl habe, ich schließe kurz meine Augen, falte meine Hände, schieße ein Stoßgebet in den Himmel oder ich hacke so eine Checkliste ab von all möglichen Sachen, für die ich beten will. Ich glaube, Gebet ist im Grunde genommen, wie ich die Bibel verstehe und wie ich sie lese aus dem Kontext der Bibel, ist Gebet nichts anderes als Gemeinschaft mit Gott. Natürlich hat Gebet auch etwas damit zu tun, dass du Worte formulierst, aber Gebet bedeutet im Grunde genommen nichts anderes als Zeit mit Gott, Gemeinschaft mit Gott. Und dieser Vers sagt ganz klar, dass wir im Gebet, mit Flehen und mit Danksagung alle Anliegen vor Gott kund werden lassen sollen. Und ich will kurz euch sagen, warum ich glaube, dass Dankbarkeit darin so wichtig ist. Es sagt nämlich mit Gebet und Flehen und dann sagt es und mit Danksagung. Weil ich glaube, dass Dankbarkeit in jeder Situation unseres Lebens den Boden unseres Herzens vorbereitet zu empfangen, was Gott uns geben möchte. Dankbarkeit richtet deinen Blick immer weg von deinen Umständen hin zu dem, wer Gott ist. Und nicht nur, was er getan hat, sondern wer er ist in seinem Wesen. Und wenn du sein Wesen wieder klar siehst, hast du auch genug Glauben für die jetzige Situation. Amen. Der Vers sagt also im Grunde genommen, schütte dein Herz vor ihm aus, aber immer auf dem Fundament von Dankbarkeit. Weil wenn du keine Dankbarkeit mehr hast, verlierst du zwei Sachen. Du verlierst dein Bewusstsein, mit wem du es zu tun hast. Und du verlierst dein Bewusstsein, wie diese Person zu dir steht. Und wenn das passiert, haben wir häufig das Gefühl, dass unsere Gebete nichts bringen. Wenn ich nicht mehr weiß, wer derjenige ist, vor den ich komme, dass er Gott allmächtig ist, der alles in seiner Hand hält, der bloß ein Wort gesprochen hat und unser Universum macht nichts anderes, als sich immer noch auszubreiten, seitdem er gesprochen hat. Ist krass, oder? Wenn ich mir das manchmal durchlese, ich sehe den Mond so, ne? Und dann sagt mir jemand, wie lange ich bräuchte zu Fuß, um beim Mond anzukommen. Ich sehe ihn ja. Das heißt, ich habe das Gefühl, er ist so nahbar. Und dann stelle ich fest, ich könnte mein ganzes Leben laufen, ich könnte das ganze Leben Auto fahren, ich würde immer noch nicht ankommen. Und für Gott ist das hier, alles in seiner Hand. Und ich glaube, wenn wir unsere Dankbarkeit verlieren, wenn wir vor ihn kommen, vergessen wir manchmal, wer er ist. Und dass er imstande ist, alles zu tun. Dass er allmächtig ist, dass er liebevoll ist. Und wir vergessen ganz besonders auch unsere Geschichte mit ihm, wenn wir unsere Dankbarkeit verlieren, was er alles schon getan hat. Die Bibel ist da ganz, ganz klar. In Markus 8 heißt es, warum seht ihr nicht, warum hört ihr nicht und warum erinnert ihr euch nicht? Das bedeutet, es liegt eine Verantwortung in mir, mich an das zu erinnern, was Gott schon in meinem gesamten Leben getan hat. Weil wenn ich das bewahre, weiß ich, wer in Zukunft für mich sein wird. Das Volk Israel hatte immer den Auftrag, fast bei jedem Wunder, was sie erleben, heißt es, dass Gott zum Beispiel sagte, hey, holt euch 12 Steine aus dem Fluss, stellt ihn auf, baut so einen Gedenkstein, damit alle nachfolgenden Generationen sich daran erinnern, was ich getan habe mit euch an diesem Ort. Damit ihr das nicht vergesst. Dann gibt es diese Situation, wo das Volk Israel zum Beispiel eine Schlacht gewinnt und dann geben sie diesem Ort einen bestimmten Namen, weil dieser Name sie für immer daran erinnern sollte, was dort geschehen ist, was Gott getan hat, wer er für sie war. In Chronik lesen wir jetzt zum Beispiel die Geschichte, wo sie einen Ort nennen, Baal Perazim, Perazim, wie auch immer das ausgesprochen wird, was nichts anderes bedeutet wie Gott des Durchbruches, weil Gott ihnen einen Durchbruch geschenkt hat. Das heißt, jedes Mal, wenn das Volk Israel durch diese Stadt geht, erinnern sie sich daran, hey, warte mal, mein Gott ist doch ein Gott von Durchbruch. Warum sollte das, wo ich jetzt drin bin, irgendetwas anderes sein? Also, wann immer wir zu Gott kommen, glaube ich, muss auf dem Fundament von Dankbarkeit geschehen. Die Bibel sagt auch ganz klar im Psalm, wenn wir vor ihn kommen, in seine Vorhöfe, dann immer mit Dankbarkeit. Weil ich glaube, Dankbarkeit aktiviert am Ende unseren Glauben. Amen. Das ist ein Vers für den Kühlschrank. Ja. So, und dann sagt dieser Vers folgendes. Guck wieder rein in die Bibel. Mit Gebet, genau, und Flehen, mit Danksagung, dass eure Anliegen vor Gott kund werden. Ich glaube, diese zwei kleinen Worte vor Gott sind wichtiger aktuell als jemals zuvor. Weil wer von euch erlebt das manchmal, dass du guckst zum Beispiel etwas, du hörst etwas, du kriegst irgendwas mit, was auch immer, und plötzlich machen sich Sorgen breit in deinem Herzen. Und die erste Reaktion, die du hast, ist, du gehst zu deinem Partner, deinem Freund, deinem Arbeitskollegen, irgendwelchen anderen Menschen und erzählst ihm von dem, was diese Sorgen gerade mit dir machen und wie schlimm das doch ist und wie tragisch das ist und was das mit dir macht und dass du damit nicht umgehen kannst, was auch immer. Kennt ihr das? Ja, okay. Sammy und ich sind die Einzigen, die das kennen. Der Rest von euch ist heiliger als wir. Let's go. Ich glaube, wir haben das voll oft, dass wir Sachen uns bedrücken und beschäftigen. Und das Erste, was wir tun, ist, wir gehen nicht zu Gott damit, sondern wir gehen zu Menschen damit. Und es ist auch richtig und gut, dass wir manchmal mit unseren Sachen, die uns bedrücken, vor Menschen kommen, mit denen darüber reden und dann waschen die uns kurz den Kopf und erinnern uns wieder daran, wer Gott ist. Aber ich glaube, wir haben häufig verlernt, mit den Sachen, die uns bedrücken, sofort vor Gott zu kommen. Weil was passiert, wenn eine Sorge dein Herz ergriffen hat und du gehst zu einem Menschen und du teilst ihm nicht die göttliche Perspektive, sondern du teilst ihm nur deine Sorge mit? Im Grunde genommen tun wir nichts anderes, als unseren Mund faule Worte reden zu lassen, tot sprechen zu lassen. Und wenn die Person reif genug ist, kann sie damit umgehen und sagt so, hey, nein, komm, alles ist gut, richte deinen Blick auf Gott und so weiter. Aber wenn sie es nicht kann, was passiert dann? Und ich glaube, wir sollten in dieser Zeit aktuell so heftig auf unser Herz aufpassen, es ist so, so einfach, meine Sorgen zu nehmen, sie auf den Rest der Menschheit zu streuen. Das, was mich bedrückt, zu nehmen, auf alle um mich herum zu streuen. Aber ich glaube, die Kunst aktuell ist es, sein Herz so zu bewahren und immer wieder vor Gott zu kommen. Was nicht bedeutet, dass mit anderen Menschen nicht über Sachen reden kann, nicht bedrücken, aber dass ich immer wieder lerne, erst zu Gott zu kommen, dann zu Menschen. Matthäus 11, Vers 28, ganz bekannter Vers, sagt Jesus, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch erquicken oder ich werde euch Frieden geben. Jesus beansprucht für sich damit, dass er der Einzige ist. Oh, was heißt der Einzige? Er beansprucht damit, dass alle, nicht ein paar, alle Menschen mit ihren Sorgen, mit dem, was sie belastet, immer zu ihm kommen. Weil die Bibel sagt in Jakobus und auch in 2. Mose lesen wir das, dass unser Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Das bedeutet, er will nicht nur dein Herz, wenn du auf den Bergen deines Lebens stehst und deine Triumphe feierst, sondern er will auch dann ein Herz, wenn du am Boden liegst und wenn du in den Tälern deines Lebens bist. So eifersüchtig sehnt er sich nach deinem Herzen. Und deswegen beansprucht er, derjenige zu sein, zu dem wir immer kommen, egal wie es unserem Herzen geht, ganz besonders mit Sorgen. Okay, jetzt kommen wir zu dem guten Teil. Und dann heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Ich glaube, es gibt absolut keinen wirklichen Frieden getrennt von Gott. Es gibt die Abwesenheit von schlechten Umständen, das fühlt sich so an wie Frieden, ist es aber tatsächlich nicht. Frieden kannst du nicht trennen von der Person Gottes, was bedeutet, sein Friede ist seine Gegenwart ist auch sein Friede. Und wenn du sagst, ich spüre Gott nicht, ich spüre nur Frieden, dann spürst du tatsächlich Gott. Wer von euch hat das erlebt? Fragen wir so, wer von euch hat das erlebt? Ihr habt euch bekehrt und für das erste Mal in eurem Leben hattet ihr das Gefühl, alles in euch drin kommt fürs erste Mal wirklich zur Ruhe. Ihr spürt tatsächlich Frieden. Wer von euch hat das erlebt? Schaut euch um, das ist fast der gesamte Raum. Wenn Gott einzieht, zieht Friede ein. Das heißt, Friede gibt es nicht getrennt von ihm. Also, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich liebe diesen Vers so, gerade diese letzte Zeile, weil dort steht nicht, dass du dein Herz bewahrt hast und deine Gedanken bewahrt hast in Christus Jesus, sondern du bist zu ihm gekommen, mit dem, was dich bedrückt hat, und es war sein Friede, der dein Herz und deine Gedanken bewahrt hat in Christus Jesus. Und ich für meinen Teil jetzt gerade in dieser Situation, in der wir sind, so mit der ganzen Welt, ich möchte, dass mein Herz und meine Gedanken nicht außerhalb von Jesus sind. Ihr auch? Also ich will weder außerhalb von Jesus denken jetzt aktuell über die Welt, das, was gerade geschieht, noch will ich, dass mein Herz in irgendeiner Art und Weise getrennt von ihm in dieser Welt hängt. Sondern ich sehne mich danach, dass meine Gedanken, mein Herz, weil am Ende kommt alles, richtig? Das gesamte Leben kommt aus deinem Herzen. Und Sprüche 23, Vers 7 sagt sogar, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Was bedeutet, unser gesamtes Sein hängt an diesen Sachen von unserem Herzen, unseren Gedanken. Und wenn sie nicht in Jesus sind, sind sie irgendwo anders. Und es ist gerade so, so einfach, durch das Drama, was der Feind macht, sich irgendwo zu verlieren. Und es ist nur so ein Gedanke und der zack, geht irgendwo wandern, kommt zurück, bringt einen Haufen Sorgen und Ängste mit, die gehen an dein Herz, das teilst du mit den ganzen Menschen um dich herum und wir vergiften uns quasi alle unabsichtlich selber, anstatt dass wir zu dem kommen, der alles tragen kann, der dafür gestorben ist, um unsere Lasten zu tragen, damit sein Friede uns erfüllen kann und uns bewahrt in ihm selbst. Psalm 16 sagt es so: Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Es gibt keinen größeren Schutz für dein Herz und für deine Gedanken, als einfach nur bei ihm zu sein. Nichts bewahrt unser Innerstes mehr als einfach Zeit mit ihm. Also ich glaube, die Kernaussage von Philipper 4, 6 bis 7 ist, dass Zeit mit Jesus, Zeit mit ihm, dein Herz und deine Gedanken bewahrt. Und ich glaube, in einer Welt voller Drama und Chaos, wo alles nach deiner Aufmerksamkeit schreit, ist die Frage, wirst du mehr beeindruckt sein vom Drama des Feindes oder von der Schönheit und Herrlichkeit Jesu? Und ich persönlich bin mir ganz, ganz sicher, dass es nur einen einzigen Weg gibt, wie du sicherstellen kannst, dass die Welt um dich herum toben kann, dass Umstände machen können, was sie wollen, aber dass dein Herz absolut nicht beeindruckt davon ist. Und das ist, wenn dein Herz verborgen ist mit ihm. Was praktisch bedeutet, auf einer Sprache, die jeder versteht, du kommst nicht drum herum, Zeit mit Jesus zu verbringen, jeden Tag. Es ist die einzige Sache, die dein Herz nah an seinem Herzen behält, die deine Gedanken bewahrt, die dafür sorgt, dass egal was drumherum abgeht, deine Gedanken sind klar, dein Herz ist rein, deine Worte, die aus deinem Mund kommen, sind rein, weil am Ende heißt es, dass aus Matthäus, ich glaube 12 ist das, dass aus dem Überfluss unseres Herzens redet unser Mund. Also wenn ich mich nicht um meine Sorgen kümmere, kommen sie so oder so irgendwann mal raus. Und stell euch mal Folgendes vor, ich meine, wir sollten als, versteht mich bitte echt da richtig, wir sollten als Familie und als Freunde immer füreinander da sein und einander die Lasten tragen. Amen. Amen. Aber was würde passieren, wenn wir alle, dass wir uns neu begreifen, hey, Zeit mit Jesus ist das Wichtigste, was ich tun kann, jeden Tag. Egal, ob es 5 Minuten oder 5 Stunden sind, wenn du die hast, liebe Studenten. Ja, dass wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, bewahrt das unser Herz. Und wenn ich dann ein Gespräch mit jemandem gehe, schütte ich nicht nur mein Herz voller Sorgen aus, sondern ich schütte mein Herz mit dem aus, was ich erlebt habe, in meinem verborgenen Ort mit Jesus und ermutige diesen Menschen auch noch weiter zu gehen, als er je gegangen ist, mehr mit Jesus zu erleben. Und ich zeige ihm nicht nur, was alles schief läuft in der Welt, sondern ich zeige ihm, wie herrlich Jesus ist. Aber was macht mehr Mut? Zu sehen, dass da noch jemand ist, der leidet, oder dass da jemand ist, der Jesus sieht und begeistert ist von ihm? Ja? Und deswegen will ich euch ermutigen, ich glaube in dieser Zeit, in der wir sind, es wirkt so paradox, weil es so schlicht ist und weil es so simpel klingt, obwohl ich auch weiß, dass der Preis, den es zu bezahlen gilt, sehr hoch ist. Aber Zeit mit Gott bewahrt dein Herz und deine Gedanken vor all dem, was gerade abgeht. Und wenn du sicherstellen möchtest, dass du denkst in Übereinstimmung mit Jesus, dass du handelst in Übereinstimmung mit Jesus, dass du spürst, was er gerade am Tun ist, gibt es keinen anderen Weg, als bei ihm zu sein. Es gibt keinen anderen Weg. Wir sehen das, ich glaube, unser allergrößtes Vorbild für unser Leben ist Jesus. Amen. Jesus selbst hat das so wundervoll vorgelebt. Ihr könnt das, wenn ich das alles jetzt vorlese, dauert es zu lange. Aber ganz besonders in Lukas steht das immer wieder geschrieben, dass Jesus sich zurückzog an einen einsamen Ort und er ging beten. Zog sich zurück, ging beten. Zog sich zurück, ging beten. Immer und immer wieder. Und da gibt es diese Geschichte, wo sein Cousin Johannes der Täufer enthauptet wird. Und steht, sofort danach ging Jesus an einen einsamen Ort und betete. Dann kommt er zurück und verbringt wieder unglaublich große Wunder. Jesu Antwort auf Krise war Zeit mit seinem Vater. Andere Geschichte. Es gibt einen Moment, Jesus predigt gerade, vollbringt Wunder und das Volk Israel, heißt es, wollte ihn zum König salben. Und eigentlich sollte man denken, hey Jesus, du bist der rechtmäßige König, lass doch einfach zu, lass sie dich zum König sein, weil du bist es doch. Du hast, also wenn es jemand von hinter, dann Jesus, Amen. Und es heißt, Jesus wich von ihnen und ging zurück an seinen einsamen Ort und betete. Ist das nicht heftig? Der rechtmäßige König erkennt sogar inmitten von, ich würde es Versuchung nennen, dass es nicht seine Zeit ist, nicht sein Timing ist, jetzt diese Krone zu nehmen, nicht den einfachen Weg zu gehen, sondern dass sein Weg das Kreuz sein wird. Und er zieht sich zurück, obwohl er diese Ehre sogar verdient hat und sucht wieder seinen Vater. Und das letzte Beispiel, im Garten Gethsemane betet Jesus die ganze Zeit und Sorgen umringen sein Herz und Ängste umringen sein Herz. Deswegen ist er unser Hohepriester, bis er sogar Blut geschwitzt hat. Und was tut er? Er betet und sucht seinen Vater die ganze Zeit, bis es so weit ist, dass er sein Leben gibt. Und dann sagt Hebräer im Nachhinein, viele Jahre später, denn wegen der vor ihm liegenden Freude willen erduldete er das Kreuz. Wie sonst sollte Jesus so eine Perspektive haben im Angesicht vom Tod und nicht irgendeinem Tod, sondern dem grausamsten Tod, den ein Mensch je sterben müsste, wenn nicht durch Zeit mit Gott, wo sein Vater ihm gezeigt hat, wofür das Ganze ist. Deswegen, ich glaube, Jesus ist unser allergrößtes Vorbild. Und ich will uns alle ermutigen, und ich predige, also dieser Vers hat mich sehr, sehr viel geprägt die letzten Monate. Ich predige heute auch sehr, sehr viel zu mir. Ich wünsche mir für uns alle, dass unsere natürliche Reaktion irgendwann mal wird, wirklich unser natürlich, wie unser Instinkt, dass eine Sorge hochkommt, das Erste, was ich tue, ist, ich mache meine Tür zu und ich gebeten. Dass irgendeine Angst hochkommt und das Erste, was ich tue, ist, ich sage, hey Gott, nein, was denkst du darüber? Okay, lass uns noch eine Bibelstelle zum Abschluss lesen und dann beten wir noch einmal. In Psalmen 2. Ich würde viel gerne aufschlagen. Psalm 2. Dort steht Folgendes. Warum toben die Nationen und sind eitles die Völkerschaften? Es treten Könige der Erde und Fürsten, tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ich finde, diese zwei Verse, obwohl sie vor tausenden von Jahren geschrieben sind, sind prophetisch so ein gutes Sinnbild für jetzt gerade, oder? Die Nationen toben, alle geben ihr Bestes, Jesus irgendwie auszuklammern, ihn rauszuhalten aus der ganzen Debatte, die gerade passiert. Will ich gar nicht so sehr darauf eingehen, aber wir merken das überall, egal wo du hinguckst gerade. Alles, keiner hat ein Problem damit, gerade wenn du Allah schreist, schrei Jesus und die Leute rasten aus. Weil an Jesus, entweder ist er ein Eckstein oder du störst dich an ihm. Ja. Okay, nochmal. Warum toben die Nationen und sind eitles die Völkerschaften? Es treten Könige der Erde auf und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke, denn der im Himmel thront, lacht. Wie kann es sein, dass Gott im Himmel scheinbar überhaupt nicht beeindruckt ist von dem Drama, was gerade passiert? Ich glaube Folgendes, wenn du keine Macht hast, versuchst du so viel Drama zu machen, wie du kannst, damit die Menschen glauben, du hast Macht. Wenn du alle Macht hast, brauchst du kein Drama, weil du weißt, dass du sie hast. Und es heißt, der im Himmel thront, sitzt und lacht. Epheser sagt, wir sind mitversetzt worden mit ihm an himmlische Regionen, zu Rechten von Jesus. Was bedeutet, der Heilige Geist lädt uns ein an genau diesen gleichen Ort. Nicht beeindruckt zu sein von dem, was die Nationen machen, sondern mehr beeindruckt zu sein von der Schönheit und Herrlichkeit Jesus, mit ihm zusammen zu lachen und zu wissen, er hat keine Panik. Er ist nicht außer Kontrolle, er denkt sich auch nicht, Hilfe, damit habe ich nicht gerechnet, sondern er weiß, was er tut und er weiß, wie das Ganze endet. Und das Beste, was wir tun können für unser Leben, ist, so schnell es geht, uns eins zu machen mit dem, was der Vater sieht, mit dem, was der Sohn sieht, mit dem, was der Heilige Geist sieht und tut. Weil dann laufen wir als Überwinder über diese Welt. Amen. Okay, steht gerne auf, ich bete noch für uns. Jesus, zuerst danke ich dir von Herzen für dein Wort und für die Kraft in deinem Wort und dass dein Wort niemals an Relevanz verliert. Dass egal ob vor 2000 Jahren oder heute, dein Wort ist relevant und dein Wort hat immer noch Kraft. Ja, und wir danken dir von Herzen dafür, dass du gesagt hast, dass du derjenige bist, der all unsere Lasten tragen möchte und dass wir zu dir kommen sollen mit allem, was uns bedrückt. Und ich bete das jetzt für die Menschen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, mit gewissen Situationen zu dir zu kommen. Gerade wenn es darum geht, dass ihr Glaube irgendwie auf wackeligen Beinen steht, dass sie nicht wissen, wie sie zu dir kommen sollen, bete ich, dass du ihnen zeigst, dass du da bist und dass deine Arme offen sind, Vater. Ja, und führe uns immer mehr dorthin, Heiliger Geist, dass unsere Reaktion auf Sorgen, auf Stress, auf Drama nicht das ist, mit allen drüber zu reden, sondern erst in dir zu beten und vor dich zu kommen. Jesus, wir lieben dich. Und danke dafür, dass du immer noch auf dem Thron sitzt, dass du immer noch lachst, dass du keine schlechte Laune hast. Weil du weißt, wie das Ganze zu Ende geht. In deinem Namen, Jesus. Amen.